Good morning, Hardik, Ilona Picher hübert. Grau und düster war dieser Wintermorgen, und es schien gerade so, als könne der Tag sich nicht entschließen zu beginnen. Dichte Nebelschwaden hatten die Landschaft verschluckt. Nur die beiden hohen Tannen auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren schemenhaft zu erkennen. Starr und spitz ragten sie in den Himmel hinauf. Der Spielplatz unten vor dem Haus lag still und verlassen. Noch war kein Lärmen und Lachen der Kinder zu hören, nur das monotone Quietschen einer Schaukel, die trostlos im Wind hin und her schwang. Bald würden sich unten in der gesamten Wohnanlage die weiten gläsernen Haustüren öffnen, und die schon morgens durch Arbeitsdruck und Alltagsstress geduldlosen Mütter würden ihre Kinder dazu antreiben, in Autos oder Busse zu steigen, um nur ja schnell und ohne unnötigen Zeitverlust in ihre Schulen oder Kindergärten zu entschwinden. Sie saß, wie jeden Tag, seit man sie mehr oder weniger gezwungenermaßen in Frührente geschickt hatte, an ihrem abgenutzten alten Holztisch in ihrer kleinen Küche, während aus dem billigen CD-Player, den sie sich im letzten Vorweihnachtsangebot beim Discounter geleistet hatte, die Stimme Billie Holidays erklang. »Good morning, Heartache. Here we go again.« Oh ja, »here we go again.« Es ging wieder los. Wieder und wieder. Wie die Kabinen eines Paternosters, die auf der einen Seite kaum verschwunden, auf der anderen schon wieder auftauchten. Aber diese Stimme, Billys Stimme, voll Schmerz und Brüchigkeit, konnte davon singen, vom Blues, der immer wiederkehrt, vom Kummer, schwer und düster, der zum untrennbaren und immerwährenden Begleiter des Lebens wird, der einen nicht mehr aus den Klauen lässt, nicht so jemanden wie sie. Sie gehörte nicht zu den Glücklichen, die die Vergangenheit abschütteln konnten. Sie nicht und Billy auch nicht. Aber ihre Stimme konnte eine Sucht auslösen. Nach dieser unendlichen Schwere des Lebens konnte einem das Gefühl geben, als wäre Schmerz ein geradezu paradiesischer Zustand. Die Faszination der Düsternis, ein bittersüßer Trost. Genau deshalb liebte sie diesen Song so sehr. Auch sie würde der Blues nie loslassen, würde sie immer begleiten, Tag ein, Tag aus, ohne Unterlass, bis in alle Ewigkeit. Gewiss, sie hatte versucht, mehr als einmal, sich ein normales Leben aufzubauen. Aber normal? Was war das schon? Wenn es das gab, dieses Normale, dann hatte sie es nie geschafft. Es war ihr nie gelungen, anzukommen. Sie war immer nur gestrandet. So lange, bis die nächste Woge der Verzweiflung sie wieder mit sich ins Chaos riss. 3 gescheiterte Ehen, unzählige Beziehungen, keine Kinder. Sie hatte nie welche gewollt. Was hätte sie einem Kind mit auf den Lebensweg geben können, dass es mit den gleichen Ängsten leben musste, den gleichen Schmerzen, der gleichen nie endenden Pein? Dass es auch diesen unsichtbaren Makel und die gleiche Last zu tragen hätte? Sicherlich hätte sie sich für eine Tochter oder einen Sohn gewünscht, dass sie es einmal besser haben sollten. Besser haben. Genau das hatten ihre Eltern doch auch für sie gewollt. Du sollst es einmal besser haben. Dieser Satz begleitete sie ihre ganze Kindheit hindurch, hatte sich eingebrannt in ihr Herz und schien wie ein Fluch auf ihr zu lasten. Besser haben, das war wie ein Auftrag, den sie nie erfüllen konnte. Ein schlechter Witz nicht mehr. Ein heiserer Laut erklang tief in ihrer Kehle, mehr konnte sie ihren eingerosteten Lachmuskeln nicht abbringen. Was hieß es denn wirklich, es besser zu haben? Gewiss, sie hatte es geschafft, ihre Herkunft hinter sich zu lassen. Sie hatte ein abgeschlossenes Studium sogar mit Stipendien an renommierten Auslandsuniversitäten, mehrere Berufe, auf die man stolz sein konnte. Es gab so viele Chancen und so viele Hoffnungen, und dennoch hatte dieses Empfinden, nichts wert zu sein, es nicht verdient zu haben, ihr ganzes Leben überschattet. Der Makel ihrer Vergangenheit hatte sie nie losgelassen und hatte sie am Ende in Armut und Einsamkeit getrieben. Er hatte sie all die Jahre begleitet, gequält und bis in ihre Träume verfolgt. Sie war immer und überall eine Außenseiterin gewesen. Immer wieder stieg es in ihr auf, dieses brennende Gefühl der Scham, des Nicht-Dazugehörens, und es schien ihr, als würde sie ihre Herkunft wie ein Keinsmal auf ihrer Stirn tragen, das andere sogleich wahrnahmen, ohne ein Wort und ohne eine Regung von ihr, so sehr sie sich auch bemühte, sie zu verheimlichen, eingebrannt und unauslöschlich. Immer wieder trieb es sie zurück auf den verstaubten Dachboden ihrer Erinnerungen, und es gab nichts, was dieses sich ewig drehende Gedankenkarussell stoppen konnte. Ungefragt stiegen die Bilder in ihr auf, und sie sah es wieder vor sich, dieses Leben in den Baracken, draußen am Rande der Stadt, dort, wo die Gescheiterten lebten, die Ausgemusterten, die, die ganz unten angekommen waren und denen es niemals gelungen war, auch nur eine höhere Sprosse der Lebensleiter zu erklimmen, die man später so schön dysfunktionale Familien nannte. Ha, welch große Worte für so viel Dreck und Unrat. Damals sprach man bei den Behörden vom Behelfsheim, wenn man diese schäbigen, ebenerdigen Bauten meinte. Kleine 1 bis 2 Zimmerwohnungen mit Gemeinschaftstoiletten auf den Fluren. Nicht selten lebten Familien mit 5 oder mehr Kindern in diesen Unterkünften. Für die Leute war es nichts anderes als das Obdachlosenasyl, wo all diejenigen zusammenfanden, die am Leben gescheitert waren und es zu nichts gebracht hatten. Säufer, Huren, Taugenichtse und angebliche Missbrauchsopfer, die nichts anderes konnten als betteln und klagen. Schmutz und Elend herrschte dort, und damit wollte man nichts zu tun haben. Einmal Gosse, immer Gosse. Nie würde sie den Blick ihrer Mutter vergessen, so voller Scham, Tränen, die in ihren Augen schwammen, als sie damals aus dem kleinen LKW stiegen, der sie alle zusammen mit ihrer Habe hierher gebracht hatte. Sie hatten ihre bisherige Wohnung am Stadtrand verloren, dort, wo die besseren Leute wohnten. Nachdem der Vater das Haus, in dem sie sich befand, fast im Alleingang und in jeder freien Minute renoviert und aufgebaut hatte. Als er damit fertig war, noch die Gartenlaube und eine Doppelgarage. Freundschaftliche Mithilfe, so nannten es die Vermieter. Solange das Haus eine Baustelle war, lebten sie zu einem bezahlbaren Mietpreis in der Wohnung im Untergeschoss. 2 Zimmer, Küche, Waschküche, Toilette. Eigenbedarf, lautete dann plötzlich die Begründung für die Kündigung, als alles fertiggestellt war. Das genügte in der damaligen Zeit, es gab keinen Mieterschutz. Niemand, der sich für sie einsetzen wollte und konnte. Kurze Zeit später verlor der Vater aus gesundheitlichen Gründen auch noch seine Arbeit. Frührente, das war das Tor zu Armut und Außenseitertum. Eine Weile versuchte er es noch mit schlecht bezahlten Nebenjobs als Nachtwächter oder Fensterputzer. Aber auch das ging bald nicht mehr. Obwohl sie wusste, dass er keine Schuld daran trug, hatte Mutter es ihm nie verziehen, dass er die Familie nicht mehr ernähren konnte und sie selbst Schichtdienst in der alten Hutfabrik übernehmen musste. »Du sagst keinem, dass wir hier wohnen, hörst du? Niemandem«, bläute sie ihr tagtäglich ein, und dieser Satz wurde fast zu einem ständigen Mantra. »Sag niemandem etwas davon.« Ihr Leben lang war sie das Gefühl nicht losgeworden, etwas verschweigen zu müssen, hatte sich immer gefragt, ob sie nicht vorsichtiger sein müsse in dem, was sie über sich selbst erzählte und was andere wohl von ihr denken mochten. Nein, sie hatte niemanden etwas erzählt, aber dennoch konnte sie es gar nicht verheimlichen. Jeder wusste, woher sie kam, und man ließ sie es spüren, Lehrer wie Mitschüler, dass sie nicht willkommen war. Sie war eines jener Mädchen, die nie zu Geburtstagen oder Ausflügen eingeladen wurden. Sie war das, was man schlechten Umgang nannte. Mütter verboten ihren Töchtern den Kontakt mit so einer wie ihr. So einfach war das. Im Behelfsheim sollten Familien untergebracht werden, die vorübergehend keine andere Wohnung hatten. In Wahrheit war es eher so, dass die Menschen, die dort lebten, meist auch für immer zum Bleiben verurteilt waren. Schwache Rettungsversuche, die meist im Vergessen endeten. Nur die wenigsten zogen nach einigen Monaten wieder weiter, weil sie eine andere Unterkunft und damit ein besseres Leben gefunden hatten. Jetzt waren sie dazu verdammt, unter versoffenen Männern und liederlichen Frauen zu leben. Sie wusste schon früh, was liederlich bedeutete, ohne jemals danach fragen zu müssen. Liederlich? Das war die Mutter mit den 5 Kindern, die von ihrem Mann verlassen wurde und nun ihre magere Sozialhilfe aufbesserte, indem sie sich für ein paar wenige Münzen draußen auf dem LKW-Parkplatz an rumänische oder griechische Fernfahrer verkaufte, die dort ihre Nächte verbrachten. Liederlich und verdorben waren auch die jungen Mädchen, die aus Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu keinem noch so geschmacklosen Scherz der Jungen Nein sagten und für ein wenig Zuwendung und Aufmerksamkeit zu allem bereit waren. Rosel Tauberer war so eine. Sie trug schon mit 12 Jahren einen Büstenhalter, der zu mehr als der Hälfte mit Watte oder Tempotaschentüchern ausgestopft war. Ihr Busen wogte und hüpfte unübersehbar bei jedem ihrer Schritte, was die angetrunkenen Männer mit ihren Bierflaschen in den Händen, die auf der alten Bank vor dem kleinen Kiosk saßen, jedes Mal, wenn sie vorüberging, zu Pfiffen und anzüglichen Bemerkungen hinreißen ließ. Rosel hielt dies für Komplimente und lächelte stolz. Wenn sie heimkam, setzte es nahezu täglich Prügel, erst von der Mutter, später dann auch noch vom Vater, der nicht einmal ihrer war. Im Grunde war er immer müde, wenn er von der Arbeit heimkam und sehnte sich nur noch nach Ruhe. Ein paar gezielt ausgeteilte Faustschläge verschafften sie ihm in der Regel auch am schnellsten. Dann verstummte das sirenenartige Gekeife seiner Frau und er konnte sich endlich dem Fernsehprogramm und seiner wohlverdienten Flasche Bier widmen. Und Rosel trug am nächsten Tag ihr Veilchen, verborgen hinter einer großen, billigen Sonnenbrille mit der Haltung eines Hollywoodstars. Liederlich, das war auch das unzertrennliche Mutter-Tochter-Duo, das im Nebenhaus wohnte, Resa und Sissi Braunecker. Die beiden waren schwere Alkoholikerinnen, was in der damaligen Zeit und an diesem Ort nicht als Krankheit galt, sondern als Charakterschwäche, zumindest bei Frauen. Bei Männern fanden sich für Trunksucht immer noch einige Entschuldigungen, nörgelnde Ehefrauen, zu viele Kinder, zu schwere Arbeit. Tagsüber sah man die Frauen so gut wie nie, zumindest nicht Resa, die Mutter. Sie schien die Wohnung seit Jahren nicht mehr verlassen zu haben, sie fürchtete sich noch immer, auch 20 Jahre nach dem Krieg vor den Russen. Was immer sich damals auf ihrer Flucht aus Schlesien zugetragen haben mochte und worüber die Erwachsenen nur hinter vorgehaltener Hand tuschelten, es hatte wohl ihren Verstand verdüstert. Die Vorhänge an den Fenstern blieben bis spät nachmittags geschlossen. Gegen 5 Uhr jedoch öffnete sich die Wohnungstür und Sissi kam heraus, in der Hand einen übervollen Nachttopf, den sie am Ende des Ganges in die Gemeinschaftstoilette leerte. Der Gestank, der sich dabei im ganzen Haus verbreitete, war unerträglich und jeder vermied es, so gut er konnte, um diese Zeit über den Flur zu gehen. Sissi erledigte den Einkauf drüben im kleinen Kramerladen. Stumm mit hochgezogenen Schultern reichte sie dort eine Geldbörse mit einer zusammengefalteten Einkaufsliste über die Theke und kurze Zeit später huschte sie, eingehüllt in ihren viel zu großen hellbeigen Trenchcoat, dessen Weite und Flatterigkeit ihr das Aussehen eines aufgescheuchten Huhnes verlieh, den Blick fest nach unten gerichtet mit 2 schweren Einkaufstüten wieder zurück. Schnell wie ein Wiesel lief sie jedes Mal diesen Weg und dabei schlug sie Haken, damit keiner der Steine, die die spielenden Kinder nach ihr warfen, sie treffen konnte. Nachts aber schien Leben einzukehren in diese kleine 1,5-Zimmer-Wohnung. Dann hörten die beiden Musik, Wiener Walzerklänge und alte Operetten. Unter dem Schutt der Angst vergrabene Lebensfreude feierte für kurze Momente fröhliche Urstände in Rotweindunst und Wermutnebel. So lange, bis sich wieder jemand von den anderen Bewohnern lauthals »Ruhe« ausbot. Dann wurde es wieder still, zumindest für eine kurze Zeit. Dann ging es weiter im Dreivierteltakt bis in den frühen Morgen. Aber es gab auch noch andere Bewohner, solche, die nicht liederlich waren und deren Leben dennoch irgendwie und irgendwann aus den Fugen geraten war. Frau Swoboda aus Nummer 4, deren Kind als 2-Jähriges im kleinen Bächlein, das drüben durch den angrenzenden Stadtwald floss, ertrunken war. Es ging ganz schnell. Sie hatte sich nur eben mit der Nachbarin unterhalten, für die Länge einer Zigarette nicht aufgepasst. Und schon war es geschehen. Später legte Frau Swoboda sich auf die Gleise des hinter dem Haus vorbeirauschenden Zuges. Auch das ging ganz schnell. Auch Jonas, von dem niemand einen Nachnamen kannte, schied durch eigene Hand aus dem Leben. Hatte sein Elend wohl auch nicht mehr ausgehalten. Jonas lebte in Nummer 6. Man sah ihn immer nur in einem schmuddeligen, ausgeleierten Feinripp unter Hemd und einer grauen Stoffhose, deren Bund unter seinen Bauch rutschte, was er durch ständiges Ziehen und Zerren zu verhindern suchte. Mehrmals in der Woche bekam Jonas Besuch von jungen Männern. Verwandte, wie er immer sagte. Diese Verwandten blieben kurze Zeit, dann verschwanden sie wieder. An ihrer Stelle tauchten neue Verwandte auf. Eines Tages nahm Jonas einen Untermieter in seine Einzimmerwohnung auf. Einen Schwarzen. In der Wohnsiedlung war man Menschen unterschiedlichster Herkunft gewohnt. Aber ein Schwarzer? Vor denen muss man sich in Acht nehmen, dass du mir ja nicht mit dem Neger sprichst, sagte ihre Mutter und achtete von nun an immer besonders gut darauf, dass die Wohnungstür verschlossen war. Wenn Jonas seine nachmittäglichen Verwandtenbesuche erhielt, musste der Neger das Zimmer verlassen, samt seinen Habseligkeiten, die sich ohnehin nur auf eine kleine Reisetasche beschränkten. Dann stand er draußen vor der Türe, die Tasche neben sich auf den Boden gestellt und wartete still, nahezu unbeweglich, bis er wieder Einlass fand. An einem bitterkalten Wintertag, an dem es ohne Unterlass über Stunden hinweg dicke weiße Flocken schneite, so dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte, ließ sich ihre Mutter zu einem, wie sie damals fand, fast selbstlosen Akt der Menschlichkeit hinreißen. Sie bat den Neger in ihre Wohnung, um dort zu warten, und bot ihm sogar ein Glas Bier an. »Man kann doch nicht einmal so jemanden bei diesem Wetter draußen stehen lassen«, sagte Mutter, nachdem er seine kleine Tasche wieder zu Jonas getragen und sie das Glas in den Müll geworfen hatte. Später erkannte sie, dass wohl auch Jonas zu den Liederlichen des Hauses gehörte, auch wenn er keine Frau war, und sie immer noch dachte, dieses Attribut bliebe ausschließlich dem weiblichen Geschlecht vorbehalten. Irgendwann hatte jemand mit roter Lackfarbe »Schwule Sau« auf seine Wohnungstüre geschrieben. Jonas versuchte gar nicht erst, die Schmiererei abzubekommen. Aber 2 Tage später fanden ihn die Kinder draußen im Wald an einer Birke hängend. Sie hatte den Anblick nie vergessen, sein unförmiger Körper in diesem fleckigen Unterhemd im Wind baumelnd. Ein Schuh war vom Fuß gerutscht und ein Zeh mit einem dicken, gekrümmten, ockergelben Nagel hatte sich durch ein Loch in seinem Socken gebohrt. Im ersten Augenblick erschien ihr das Ganze irgendwie seltsam absurd, so komisch, dass sie fast hätte lachen müssen, bis ihr Blick auf das dunkelblau verfärbte Gesicht des Toten fiel. Was war es am Ende gewesen, das ihre Seele zerbrechen ließ? War es dieses eine Ereignis, von dem sie immer versucht hatte, es zu vergessen? War es die Summe all dieser Schrecklichkeiten oder doch nur ihr schwaches Nervenkostüm, wie ihre Mutter immer sagte? Sie wusste es nicht. Sie wusste nur, dass es so war, dass sie es nie geschafft hatte, es besser zu haben. Der Tag, an dem sie auf das Gymnasium wechselte, war der Tag, auf den sie und auch ihre Eltern alle Hoffnungen gesetzt hatten. Jetzt endlich schien sich für sie eine Tür zu öffnen zu einer neuen, besseren Welt. Aber natürlich war es so, dass es sich auch auf der neuen Schule sehr schnell herumsprach, woher sie kam. Dass ihre selbstgenähte Kleidung nicht Ausdruck eines besonderen Styles war, sondern nur der permanenten Geldnot ihres Elternhauses geschuldet. Gerade sich anbahnende Freundschaften wurden schnell gekündigt und sie gewöhnte sich wieder daran, alleine auf dem Pausenhof zu stehen. Mit Beginn ihres Studiums jedoch schienen sich die Dinge zu ändern. Endlich von zu Hause fort, endlich ein eigenes kleines Zimmer in einer großen Stadt, in der niemand fragte, woher sie kam. Sie hielt sich zurück, ging nur selten auf die fast täglich stattfindenden Studentenfeten und wenn doch, fühlte sie sich wie ein Fremdkörper. Eine Außerirdische. Sie war fleißig und ehrgeizig und im Grunde verbrachte sie ihre gesamte Jugend damit, niemals liederlich zu sein. Das schien ihr, bei allen anderen Makeln, der größte und schwerste zu sein. Allein schon deshalb ließ sie jeden Joint, den ihre Kommilitonen teilten, vorüberziehen und trank niemals auch nur einen Tropfen Alkohol. Nur nicht die Kontrolle verlieren. So war und blieb sie anständig, bis zu jenem Tag, an dem sie, ob sie es nun wollte oder nicht, doch zu einem liederlichen Weib wurde. Wie oft hatte sie sich später gefragt, was sie hätte anders machen sollen? Warum war sie überhaupt an diesem Wochenende nach Hause gekommen? Warum hatte sie ihrer Mutter angeboten, die Wäsche auf dem Platz hinter dem Haus aufzuhängen? Hatte sie Signale ausgesandt? Hatte sie gelockt oder provoziert? Gab es unbeachtete Zeichen oder Wegweiser, die sie rechtzeitig gewarnt hätten? Je mehr sie darüber nachdachte, umso größer und dunkler wurde dieses Loch in ihrer Erinnerung. Unzählige Psychologen hatten sich daran versucht, dass sie diese quälende Pein endlich verlor. Sie hatte Heerscharen von Therapeuten beschäftigt, Wahrsager und Medien, hatte Bäume umarmt, ihre Aura mit Adlerfeder reinigen lassen, war in vergangene Leben gereist und hatte in einer Gruppe von Frauen mittels kleiner Handspiegel ihre Vagina betrachtet, um sich mit ihrer verloren gegangenen Weiblichkeit auszusöhnen. Aber zurück blieben immer noch größere Gefühle der Scham und der Schuld. Warum hatte sie es nicht geschafft, sich gegen ihn zu wehren? Sie hätte schreien können, um sich schlagen, kratzen, treten, beißen. Aber nichts von alledem hatte sie getan. Wie ein Schaf auf der Schlachtbank lag sie, steif und starr vor Entsetzen, und ließ es zu, dass er ihr Gewalt antat. An den eigentlichen Akt der Vergewaltigung konnte sie sich gar nicht mehr erinnern. Ihr Bewusstsein hatte dies ausgeblendet. So oft sie darüber nachdachte oder die Bilder ungefragt in ihr auftauchen, sah sie ihn immer nur vor sich stehen. Alex, der Junge aus Baracke Nummer 3, groß und kräftig, weißblondes Haar, unzählige Aknenarben im trotz seiner jungen Jahre vom Alkohol geröteten Gesicht. Er war ein Leader, ein Bad Boy, von allen bewundert, ging keiner Schlägerei aus dem Weg und hatte für sein Alter schon ein beachtliches Vorstrafenregister. Er war ein vaterloses Kind, das von seiner Mutter, die bei ihrem neuen Freund in der Stadt lebte, an die Großmutter abgegeben wurde, die mit ihm hoffnungslos überfordert war. Sie kannte seinen Ruf, wusste, dass man sich gerade als Mädchen vor ihm in Acht nehmen musste. Deshalb ging sie ihm aus dem Weg, so gut sie konnte. Aber an diesem Tag hatte sie ihn erst bemerkt, als er schon direkt hinter ihr stand. Dann ging alles so schnell. Sie spürte noch seinen Griff und wie sie hart auf den Boden aufschlug. Der Schmerz lähmte sie, raubte ihr den Atem, und schon war er über ihr. Alles andere lag im Dunkel. Das Einzige, was sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hatte, waren die Rufe der anderen Jungs, die ihn johlend und klatschend anfeuerten. »Gib's ihr, Alex, gib's ihr, zeig's ihr, der Schlampe!« Und dann dieses Lachen, dieses gemeine, schrille Lachen. Jahre später noch rannte sie völlig verstört aus Cafés und Bars, wenn von irgendwoher ein lautes Männerlachen zu hören war. Irgendwann war es vorüber, der Druck auf ihrem Körper war weg. Er stand wieder über ihr im gleißenden Sonnenlicht, das einen leuchtenden Strahlenkranz um sein Haupt drangte, wie ein griechischer Gott, dieser Gedanke durchfuhr sie. Er schloss ohne jede Hast seine Hose, blickte noch einmal verächtlich zu ihr hinab, ehe er sie anspuckte und sagte, »Du hältst dein Maul.« Er war mit seiner Clique, die ihn schulterklopfend umringte, längst verschwunden, als sie endlich wieder die Kraft fand, aufzustehen. Notdürftig richtete sie ihre zerrissene Kleidung und schleppte sich nach Hause. Nur von niemand gesehen werden, war ihr einziger Gedanke. Es gelang ihr tatsächlich ungesehen, zurück in die Wohnung zu kommen. Zum Glück war auch niemand zu Hause. Nachdem sie sich gewaschen und die schmutzige Wäsche entsorgt hatte, kamen die Schmerzen. Ihr Körper brannte wie eine einzige Wunde, ihre Beine, die Rippen, sie konnte kaum atmen. Dennoch wagte sie es nicht, über das Geschehene zu sprechen. Sie fühlte sich wie in Trance, nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen oder sich irgendjemanden anzuvertrauen. Erst nach Wochen der quälenden Selbstvorwürfe und der Angst davor, schwanger zu sein, kam der Moment, in dem sie ihrer Mutter alles erzählte. Sie sehnte sich so sehr nach ein wenig Trost, nach Verständnis und vor allem danach, dass irgendjemand ihr half, sich gegen dieses erlittene Unrecht zu wehren. Die Ohrfeige, die sie bekam, schmerzte am Ende mehr als die Prellungen und Abschürfungen an ihrem Körper. »Hab ich dich nicht immer gewarnt? Hab ich dir nicht immer gesagt, du sollst dich nicht so aufreizend anziehen? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir den Kerl anzeigen können. Was denkst du, würden die Leute sagen?« Die Worte ihrer Mutter hallten in ihren Ohren, auch nach all diesen Jahren noch. Von diesem Moment an wollte sie nur noch weg. Wenige Tage später packte sie ihren Rucksack, sie kam nie wieder zurück und sie wusste nicht zu sagen, ob aus Wut oder Scham. Es kümmerte sie nicht mehr, was aus ihren Eltern geworden war. Berufliche Erfolge halfen ihr zunächst, sich über Wasser zu halten, und sie halfen ihr auch über die Einsamkeit und den Kummer hinweg. Immer wieder gab sie sich für eine kurze Zeit der tröstenden Illusion hin, die Vergangenheit abschließen zu können. Immer wieder. So lange, bis sie wiederkam, die nächste Woge der Verzweiflung. Und sie kam immer wieder und immer schneller. Nach jeder gescheiterten Beziehung, nach jedem gekündigten Job, an jedem neuen Ort, zu jeder Stunde, an jedem Tag. Good morning, heartache. Sit down.